Radio 1, nur für Erwachsene.
Jetzt geht es in den nachfolgenden 45 Minuten um die Antwort auf eine Frage, die möglicherweise nicht die Populisten, aber alle anderen, die es nicht sind, beschäftigt, nämlich wie geht man mit dem Populismus um und was setzt man ihm entgegen? Wie kann man sich der Welt überhaupt heute noch bemächtigen, in den Griff bekommen, geistig meine ich, indem man sie einfach auf einen Nenner bringt, auf einen möglichst einfachen, was da nicht passt, kann immer noch passend gemacht werden und beispielsweise zu Fake News erklärt werden. Dann stimmt's auch wieder. So in etwa funktionieren Populismus und Nationalismus, was für die Verfechter desselben schon fast eine überkomplexe Erklärung sein dürfte. Denn sie finden die Wurzel allen Übels ja bekanntlich in den Flüchtlingen, der Globalisierung, der Politik und denen eben da oben. Was unsere Zeit gerade wirklich ausmacht, darüber sind schon seit längerem Professor Dr. Michael Zürnach, Direktor der Abteilung Global Governance beim Wissenschaftszentrum Berlin und Professor für internationale Beziehungen an der FU. Ich grüße Sie, schön, dass Sie gekommen sind. Hallo, guten Morgen.
Hallo.
Also, ich glaube, wir müssen kurz mit einer Begriffsdefinition anfangen, weil Populismus gibt es seit 150, 200 Jahren in Südamerika beispielsweise lang verbreitet. Worüber reden wir, wenn wir heute über Populismus reden?
Populismus generell wird im Allgemeinen ja verstanden als so eine politische Bewegung, die ganz bewusst und ziemlich plump Eliten auf der einen Seite und dann die einfache Bevölkerung auf der anderen Seite gegenüberstellt. Korrupte Eliten und die einfachen Leute sozusagen. Der gegenwärtige Populismus, den wir hier in Westeuropa, aber auch in weiten Teilen der Welt haben, ich würde ihn als autoritären Populismus bezeichnen. Einer, der ein stark antiliberales Element hat, weil er sozusagen gegen die Gerichte, gegen die Individualrechte und für die Mehrheitsmeinung eintritt. Das ist eigentlich auch eingeschrieben schon in jedem Populismus, diese Form des Autoritarismus. Dann gibt es so ein was Antipluralistisches, diese Vorstellung, wir wissen ja schon, was die was der generelle Wille ist, was der Volontäre General ist, der Volkswille ist. Der braucht gar nicht mehr ermittelt werden in Parlamenten oder in Debatten, sondern er steht fest. Wir wissen es. Und das Dritte, was natürlich ganz spezifisch und sehr, sehr neu ist, ist diese ganz starke international anti-internationalistische Komponente. Alle rechtspopulistischen Bewegungen der Welt sind sie momentan einig in der Ablehnung von internationalen Institutionen, beziehungsweise in Europa auch von europäischen Institutionen.
Jetzt haben Sie ja schon einen Kernbegriff genannt, nämlich Anti-Elite. Also prinzipiell, wenn man nach Italien, Polen, Ungarn oder die USA blickt, also überall sind Populisten an der Macht. In Skandinavien sind sie auch mittlerweile schon Teil Standardmodell mehr oder weniger des Betriebes. Was macht denn die Attraktivität aus? Tatsächlich nur die Einfachheit der Erklärung und der Ruf nach dem starken Mann, dem Führer wieder?
Aus meiner Sicht ist das Entstehen des autoritären Populismus in der heutigen Zeit letztendlich Ausdruck einer neuen Konfliktlinie, die entstanden ist als Folge einer sozialen Revolution und die heißt Globalisierung. Sozusagen genauso wie die soziale Revolution der industriellen Revolution dann die Konfliktlinie zwischen Arbeit und Kapital geschaffen hat, haben wir jetzt sozusagen eine neue, die erwachsen ist, die zunehmend beginnt, die alte zu dominieren und das sind Globalisierungsverlierer versus Globalisierungsgewinner. Und das zeigt sich dann auf verschiedenen Ebenen.
Aber es ist ja keine soziale Bewegung eigentlich. Also die Wähler und die potenziellen Wähler zukünftiger Populisten sind ja nicht notwendigerweise immer nur in Anführungsstrichen von der Globalisierung benachteiligte sozial Schwache. Die alte Arm-Reich-Schere, funktioniert die dann noch als Instrument, um das zu begreifen?
Es gibt natürlich die verschiedenen Erklärungen. Es gibt eine ökonomische Erklärung, die an Arm-Reich sich festmacht. Es gibt eine kulturelle, die sozusagen weltoffen versus heimatverbunden sich orientiert. Und es gibt eine politische, die ganz stark eben auf diese Bedeutung von internationalen Institutionen und generell von nicht-majoritären Institutionen abhebt.
Was sind nicht-majoritäre Institutionen?
Nicht-majoritäre Institutionen sind solche, wo eben jetzt nicht strikt auf dem Prinzip der Mehrheit entschieden wird, sondern sozusagen der Gedanke der Richtigkeit, des Schutzes von demokratischen Verfahren, also Verfassungsgerichte entscheiden sozusagen nach der Verfassung, Zentralbanken entscheiden nach ökonomischer Logik, internationale Institutionen entscheiden häufig technokratisch auf der Grundlage von Expertenwissen. Das ist nicht sozusagen die Logik der Mehrheitsentscheidung, wie wir sie in Parteien und Parlamenten haben.
Und denen wird grundsätzlich mehr misstraut als früher?
Die haben, und das muss man natürlich schon einfach sehen, in den letzten 2 oder 3 Jahrzehnten einen unglaublichen Machtzugewinn erhalten. Also überall in der Welt sind Zentralbanken stärker geworden. Überall in der Welt sind Verfassungsgerichte stärker geworden und internationale Institutionen allemal. Mhm. Schwächer geworden sind Parteien und Parlamente, und das erklärt sozusagen zum einen Teil dieser Rückgriff auf die Bedeutung der Mehrheit, auf die Bedeutung der Souveränität, der nationalen Souveränität. Der Wunsch eben sozusagen die Entscheidung wieder der Mehrheit zukommen zu lassen und nicht solchen nicht-majoritären Institutionen.
Mhm. Was tatsächlich unternommen werden kann und wie tief man eigentlich noch graben muss, um tatsächlich möglicherweise den anderen das Wasser abzugraben, darüber wollen wir gleich sprechen. Wir sprechen über Populismus, Ursachenforschung und vor allen Dingen aber auch Wirkung. Und natürlich, da keiner eine Welt möchte, die vereinfacht und alles Komplexe rausstreicht, was man dagegen tun kann. Wir reden mit Professor Dr. Michael Zürn, Direktor der Abteilung Global Governance beim Wissenschaftszentrum in Berlin. Man könnte ja auch, Herr Zürn, die Diskussion eigentlich ein bisschen einfacher fassen. Die Doofen gab es schon immer, jetzt sind sie gerade vermehrt aus den Löchern gekrochen und organisieren sich. Ist sehr unwissenschaftlich. Finden Sie es zutreffend oder herablassend und auch schon elitär und eigentlich auch hassenswürdig?
Es ist sicherlich so, dass Bildung, wenn wir nun Bildung mal kurz als Kurzformel für oder mangelnde Bildung als Kurzformel für doof nehmen, ist ein wichtiger Faktor. Also sozusagen, wenn ich die zwei Seiten von Globalisierungsgewinnern und Globalisierungsverlierern beschrieben habe und die Globalisierungsverlierer vor allem die sind, die sich an rechtspopulistische Parteien wenden und diese unterstützen, dann ist es sicherlich so, dass dort verglichen mit der anderen Seite die Bildung deutlich schwächer ist und die Sache miteinander korreliert. Allerdings ist natürlich immer die Frage, was verbirgt sich dahinter? Geringere Bildung bedeutet natürlich geringeres Einkommen. Geringere Bildung bedeutet natürlich auch geringere Möglichkeiten, sich in der globalisierten Welt umzutun. Man spricht natürlich dann auch weniger Sprachen und eine Sprache ist wiederum Voraussetzung, um die Vorteile der Globalisierung zu nutzen. Also insofern ist es richtig, weniger Bildung verbindet sich mit der Unterstützung für rechtspopulistische Parteien. Was allerdings der Mechanismus ist, der geringere Bildung dann in Unterstützung für rechtspopulistische Parteien übersetzt, ist eine offene Frage.
Es gibt ja noch ein anderes Einfalltor. Neben mehr oder weniger, sagen wir mal, unzureichender oder sagen wir mal reduzierter Bildung, einerseits einem ökonomisch wackeligen Status, das war die Islamkritik, beziehungsweise die Islamfeindlichkeit, so wurde es immer genannt, bei der AfD. Die war ein großes Einfalltor. Spielt das nach wie vor noch eine Rolle eigentlich?
Klar, Fremdenfeindlichkeit, der Gedanke, dass dieser Korpus, der den Volkswillen verkörpert.
Ist es das gleiche, Fremdenfeindlichkeit und Islamkritik oder Islamfeindlichkeit, wie man es dann in der Überspitzung sagen würde, ist es aus Ihrer Sicht ähnlich?
Ich glaube schon, dass es sehr, sehr stark zusammenhängt. Ich meine, Fremdenfeindlichkeit kommt ja immer in Abstufungen daher und hat häufig eben etwas mit kultureller Distanz zu tun. Fremdenfeindlichkeit gegenüber Italienern ist auch bei Fremdenfeindlichen schon immer geringer gewesen als Fremdenfeindlichkeit gegenüber einem Pakistani beispielsweise. Also wir haben hier schon kulturelle Distanz als ein gewichtiges Thema und natürlich ist die kulturelle Differenz zwischen unserem Leben in den Städten in Nordeuropa und sozusagen der islamischen Vorstellungen des richtigen Lebens. Erstens ist diese Differenz besonders ausgeprägt und zweitens ist sie leicht sichtbar, eben durch Schleier und andere Symbole, die diesen Unterschied ganz deutlich macht.
Mhm. Sie schreiben in einem Artikel, den Sie im Oktober, glaube ich, im Tagesspiegel veröffentlicht haben, der zunehmende Pragmatismus und die Professionalisierung der Parteipolitik haben zu einer Entfremdung zwischen Wählern und Parteirepräsentanten geführt. Das erinnert mich jetzt sehr an den Niedergang der SPD und der Volksparteien im Allgemeinen. Was meinen Sie mit dem zunehmenden Pragmatismus und Professionalisierung? Eigentlich könnte man den Satz ja auch lesen, die arbeiten gut, deshalb will man sie nicht mehr.
Ja, da ist ja was dran. Da ist ja was dran. Es ist so, dass die Befriedung des Klassenkonfliktes, wo wir ja lange Zeit sozusagen sehr polarisiert gegenüberstehende Parteien haben, dass diese Befriedung in den 50er und 60er Jahren, in Deutschland steht das Bad Godesberger Programm in gewisser Weise dafür, der SPD, zu einer Politik geführt haben, wo eben sehr pragmatisch an Lösungen gearbeitet wird, aber mit dieser Pragmatik des Arbeitens an Lösungen, des Arbeitens Arbeitens an gemeinsamen Gewinnen und nicht mehr ganz stark an den Verteilungsfragen entlang, hat sich natürlich auch die Bedeutung der Expertise, die Bedeutung der Experten verstärkt, sind eben diese vorher schon angesprochenen nicht-majoritären Institutionen stärker geworden. Die sind ganz wichtig bei dieser pragmatischen Politik und hat man natürlich auch erkannt, dass viele Probleme nur noch international gelöst werden können. Dann gibt es internationale Institutionen, die schreiben aber dann im Prinzip Parlamenten vor, was sie zu tun haben und nicht mehr umgekehrt. Insofern ist es eine Reaktion auf die komplexer werdende Welt, die die Politik komplexer gemacht hat. Und diese Komplexität macht es natürlich sehr, sehr schwer, die Sache nur noch als Resultat von Mehrheitsentscheidungen zu verstehen.
Sie haben selber schon die ökonomischen, möglicherweise Teilkomponenten genannt, die eine Rolle spielen bei der Ausbildung von Populismus. Es gibt ja noch eine andere, nämlich dass jede Kultur die Gegenkultur hervorruft. Also wir sind jetzt eine liberale Gesellschaft geworden, das hat alles mehr oder weniger Zyklen. Jetzt geht es eben mehr oder weniger in so einem Rollback hin zu mehr einer autoritären Gesellschaft. Das wird sich auch wieder geben. Eine Diagnose, die Sie teilen?
Naja, ob es sich wieder gibt, ist eine andere Frage. Also, es ist so. Die Geschichte der liberalen Gesellschaften ist eine von fortschreitender Liberalisierung und dann immer wieder Gegenbewegungen. Das Besondere an der gegenwärtigen Situation scheint mir zu sein, dass es, wie gesagt, ein Zusammenspiel von ökonomischer, kultureller und politischer Kraft gibt und sie sich bündelt in diesem Konflikt über die Bedeutung von nationalen Grenzen. Und deswegen ist meine Vermutung, meine Befürchtung eher, dass wir es mit einer Konfliktlinie zu tun haben, die noch ein paar Jahrzehnte bleiben wird und wir es nicht nur mit einem vorübergehenden Backlash zu tun haben.
Stellt sich die Frage nach den Gegenmaßnahmen und dessen bürgerschaftlichem Engagement, worin es bestehen könnte, die wollen wir gleich beantworten. Bis hierhin erstmal vielen herzlichen Dank. Wie geht man mit dem Populismus auf der Welt um? Dazu haben wir bislang gesprochen mit Professor Dr. Michael Zürn, Direktor der Abteilung Global Governance beim Wissenschaftszentrum in Berlin und wollen das auch gerne weiter tun. Ich darf mich jetzt mal an einer unwissenschaftlichen Zusammenfassung unserer bisherigen Gesprächsergebnisse versuchen, wenn es recht ist.
Ich bin gespannt.
Ja, das hatte ich befürchtet und auch jetzt schon erheitert, wie ich sehe. Also es ist eine unzureichende Verkürzung, wenn man davon ausgeht, dass Globalisierungsverlierer nur die sind, denen es ökonomisch schlecht geht, weil die Errungenschaften unserer westlichen Welt im Wesentlichen darin bestehen, dass es eben allen doch einigermaßen gut geht, wenngleich es enorme Unterschiede gibt. Es gibt das Bemühen, 70 Jahre alt in Zentraleuropa, tatsächlich eine liberale Welt offene, auch transnationalistische Gesellschaft zu schaffen. Und es gibt Gegenbewegungen, klassischerweise immer. Aber im Kern, sagen Sie, geht es eigentlich darum, dass Eliten mehr oder weniger das Vertrauen entzogen wurde, vertreten durch Institutionen, die eben nicht öffentlich abstimmen, sogenannte, wie nannten Sie die nochmal kurz, die
Nicht-Majoritären.
Das ist ein Begriff, den wir heute lernen wollen. Also ist das bislang hinreichend gut beschrieben oder würden Sie sagen, da fehlt noch eine wichtige Komponente, weil wir müssten dann nämlich das Problem auch noch lösen, nachdem wir es jetzt aufgedröselt haben?
Nein, das ist wunderbar beschrieben. Wir hatten ja auch jetzt nur begrenzt Zeit, um die Dinge zu behandeln. Es ist in der Tat so, dass diese ökonomische Geschichte, die wir bisher nur am Rande angesprochen haben, glaube ich nicht die zentrale ist. Sie spielt eine Rolle und die Orientierung an rechtspopulistischen Themen steigt bei den Menschen, die sich ökonomisch unsicher fühlen, zu einem gewissen Maße an. Aber trotzdem kann es die Sache nicht ganz erklären. Wir haben ja nun in Ländern wie der Türkei, wie in Polen, wo wir sozusagen ganz klare Globalisierungsgewinner als Gesellschaften haben, die in den letzten 10 Jahren viel, viel stärker gewachsen sind, als wir in den alten konsolidierten Demokratien. Gerade dort haben wir rechtspopulistische Parteien an der Macht. Und das ist natürlich etwas, was mit dieser ökonomischen Erklärung gar nicht so richtig funktionieren kann.
Jetzt ist die Bildungsfähigkeit und auch die Bildungsfertigkeit nicht immer stark ausgeprägt. In der Bundesrepublik wird es immer Diskussionen darum geben. Also und tatsächlich, wenn man auf die Schulen blickt, kann man sagen, okay, da muss noch viel getan werden. Trotzdem gibt es auch eine fehlende Bereitschaft, sich selber und sein eigenes Weltbild in Frage zu stellen. Meinem eigenen Erleben nach gibt es eine Selbstverständlichkeit mit den freiheitlichen Werten, die wir eigentlich in 70 Jahren errungen haben, also für die meine Großeltern noch gelitten haben, für die meine Eltern auch einiges tun mussten. Also damit geht man offensichtlich sehr leichtfertig um und diese Wertschätzung fehlt. Was also tun? Also die Analyse ist jetzt da, der Befund auch, klar und deutlich, der Populismus ist weiter auf dem Vormarsch, vorangetragen durch den Bannerträger mit den blonden Haaren in Amerika. Also was tun?
Der Populismus hat ja auch viele Nebeneffekte und einer ist ja vielleicht gar nicht so schlecht. Er führt zu einer wachsenden Politisierung der Gesellschaft. Er führt zu einer Politisierung von vielen Themen, wobei natürlich immer noch die Migrationsthematik an der Stelle ganz vorne steht. Aber, und das ist glaube ich schon mal ein Ansatzpunkt, er führt natürlich auch zur Politisierung der Europäischen Union. Er führt zur Politisierung überhaupt der Frage, wie man Gesellschaft organisiert. Und diese Politisierung kann natürlich auch genutzt werden, um vielleicht wieder ein stärkeres Bewusstsein herzustellen, was eigentlich notwendig ist, um so leben zu können, wie wir leben. Welche politischen Voraussetzungen dafür notwendig sind und welche liberalen und pluralistischen Schutzmechanismen dafür notwendig sind. Aber das ist nur ein Teil der Geschichte. Ich glaube, der andere Teil der Geschichte ist, dass wir auch auf ein Bewusstsein hoffen müssen, das sich nur entwickeln kann im Laufe der Zeit, dass bestimmte Probleme eben nicht mehr in nationalen Parlamenten gelöst werden können. Wenn es um die Klimapolitik geht, wenn es auch um die Regulierung der internationalen Finanzmärkte geht, brauchen wir globale Institutionen. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, entweder zu sagen, wenn man mit der momentanen Situation, dass diese internationalen Institutionen nicht demokratisch hinreichend kontrolliert sind, kann man entweder sagen, wir holen sie zurück in den Nationalstaat, diese Entscheidung, sage ich, funktioniert nicht, wird nicht funktionieren, wird sozusagen die Politik systematisch gegenüber der Wirtschaft entmachten. Die andere Möglichkeit ist, zu schauen, wie wir politischen Wettbewerb, wie wir Partizipation, wie wir sozusagen die Diskussion über unterschiedliche Wege in europäische und internationale Institutionen hineintragen. Die Aufgabe sollte also eigentlich sein, die internationale Politik zu demokratisieren.
Aber glauben Sie an den Siegeszug der Partizipation? Also mein Eindruck ist eigentlich eher, dass wir dadurch Prozesse, wenn ich beispielsweise an den Wohnungsbau denke, also dadurch werden Prozesse eigentlich eher erschwert und die Zufriedenheit bei allen Beteiligten, die an Partizipation und bürgerschaftlicher Beteiligung teilgenommen haben, ist nicht unbedingt gewachsen. Also da glaube ich eher an die parlamentarische Demokratie, die sagt, okay, man hat mich gewählt, ich bin der Experte, ich treffe auch die Entscheidung und wenn es euch nicht passt, dann wählt mich ab.
Wenn ich Partizipation sage, meinte ich jetzt nicht unbedingt unmittelbare, direkte Bürgerpartizipation jetzt bei globalen Fragen, sondern ich meinte vor allem, dass der politische Wettbewerb in internationale Institutionen hineingetragen wird. Dass es sozusagen Debatten darüber gibt, dass es unterschiedliche Wege gibt und dann die Entscheidung für einen dieser Wege öffentlich nachvollziehbar ist und eben dann auch Wahlkonsequenzen haben kann. Das ist das letztendlich, was ich mit der Demokratisierung internationaler Politik meine, dass wir nicht mehr in dieser Situation sind, dass in dem Moment, in dem die Europäische Union, um das Beispiel zu nehmen, eine Entscheidung trifft, die mir nicht gefällt und ich dann nur zwei Möglichkeiten habe, entweder es abzunicken oder gegen die EU zu sein. Nein, es muss sozusagen die Möglichkeit geben, Streit in der EU zu haben und das dann auch in Form einer Wahlentscheidung gegenüber dem Parlament, dem Europäischen Parlament zum Ausdruck zu bringen.
Das stimmt mich ja fast hoffnungsfroh, weil wenn wir irgendwas in der EU haben, dann ja gerade Streit.
Da haben wir Streit, aber wir haben natürlich im Moment noch Streit zwischen nationalen Regierungen. Wir haben nicht den Streit, dass wirklich erkennbar ist, dass die zwei Spitzenkandidaten, über die jetzt gesprochen wird, von vornherein klar sagen, ich will das und der andere will das und dann der Wähler zwischen diesen Optionen entscheiden kann. Nein, wir haben sozusagen zwei Namen, aber niemand weiß so richtig, was sie eigentlich hinter diesen Namen verbirgt.
Ist denn, sagen wir mal als Conclusio, die EU tatsächlich die rettende Maßnahme, nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch in der Zukunft, die uns alle vor den Schäden von Nationalismus beispielsweise und allem, was daraus ja auch an Kriegen und Elend resultiert ist, bewahren kann?
Also für mich persönlich einfach als Einschätzung ist die EU eine unglaubliche historische Errungenschaft, die jetzt aber natürlich auch diese Gegenbewegung produziert hat in gewisser Weise, auch durch ihre eigenen Fehler, durch ihre eigene Innenbezogenheit, durch eine Brüsseler Mentalität, die denkte oder die dachte, dass die EU ein Fahrrad ist und immer nur dann weiter bestehen kann, wenn sie weiter voranfährt und auch nicht mal stehen bleiben kann und einfach arbeiten kann auf der Grundlage dessen, was sie hat. Da sind viele Fehler gemacht worden. Das ändert aber nichts daran, dass es uns dank der EU seit vielen Jahrzehnten besser geht als jemals zuvor in der europäischen Geschichte.
Komplexe Antworten auf unpopuläre Phänomene, nämlich das Phänomen des Populismus weltweit und in Europa und natürlich auch in Deutschland. Vielen herzlichen Dank an den Direktor der Abteilung Global Governance beim Wissenschaftszentrum in Berlin, Professor Dr. Michael Zürn. Danke für Ihren Besuch, für Ihre weitere Arbeit. Alles Gute. Wir hören von Ihnen.
Ich bedanke mich. Hat Spaß gemacht.
Ciao.